Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Und wir bleiben im weitesten Sinn beim Thema Nachhaltigkeit. Das ist im Zuge des Klimawandels besonders stark für Küstenregionen ein wichtiges Thema. Aber natürlich dann auch für die Menschen, die quasi auf dem Wasser leben, also auf Inseln zum Beispiel. Helgoland ist ein solches Beispiel. Dort diskutieren seit gestern Fachleute über, beziehungsweise gestern diskutierten dort Fachleute über ein klimaneutrales Leben auf Inseln und Halligen. Und schon allein, um die eigene Existenz dauerhaft zu sichern. Jörn Schaar hat sich für uns dort umgehört.
Durch ihre exponierte Lage sind Inseln und Halligen den Folgen des Klimawandels besonders stark ausgesetzt. Der Innovationskoordinator der EU-Kommission Morsi brachte es in seinem Vortrag auf einen einfachen Satz zusammen. Wenn es auf dem Festland 5:12 ist, dann ist es auf den Inseln schon 5 nach. Helgolands Tourismusdirektor Lars Johansson beobachtet die Folge des Klimawandels mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Also ich meine, ein bisschen ketzerisch gesagt, das, was letztes Jahr passiert ist, hat uns touristisch hier natürlich geholfen, aber das ist natürlich nicht unser Ziel. Auch wir hatten letztes Jahr hier natürlich extreme Trockenheit und sind die ganzen Rasenflächen vertrocknet.
Und während die Sommer auf Helgoland und anderswo immer heißer und trocken werden, werden die Winterstürme immer stärker. Die Inseln sind dem besonders stark ausgesetzt, weil der Wind auf der offenen See nirgends gebremst wird. Mit entsprechenden Folgen auf dem Helgoländer Oberland und der Badeinsel Dünen.
Da trägt es uns regelmäßig auch eben die Dünen selbst ab, was ja den Schutz dieser Insel darstellt. Und bei der James-Grüss-Schule ist vorletztes Jahr bei einem heftigen Sturm eine komplette Außenfassade weggeflogen. Irgendwann vor ein paar Jahren auch schon mal mehr oder minder das ganze Dach. Und obwohl die letztendlich hier alle Häuser sehr, sehr sturmsicher auch gebaut sind, weil darauf müssen wir achten, ist es dann doch so, dass bei heftigen Stürmen hier teilweise erheblicher Schaden entsteht.
Tourismusdirektor Johansson sieht Chancen für den Klimaschutz vor allem im Inselverkehr. Auf der Insel selbst fahren schon seit Jahren fast ausschließlich Elektrofahrzeuge. Ausnahmen gibt es nur für Feuerwehr, Rettungsdienst und Baufahrzeuge. Weiteres Potenzial gäbe es bei den Schiffen.
Es gibt ja mittlerweile die LNG-Fähre MS Helgoland, die schon in die richtige Richtung geht. Wir bauen zurzeit ein Bird-Boot mit einem Elektromotor, wollen auch die Verbindung von Insel zur Düne mit einem Elektroboot, das ist zumindest Ziel, in naher Zukunft erreichen und arbeiten Hand in Hand mit allen möglichen Naturschutzorganisationen, um eben ja auch das Positive im Tourismus, nämlich eine richtig natürliche, schöne Insel zu erreichen, weiter aufrechtzuerhalten.
Ein weiterer Schritt zum Ziel der Gemeinde Helgoland, mittelfristig emissionsfrei zu werden. In einem letztlich doch nicht verabschiedeten Resolutionsentwurf haben die Insel von Landesregierungen, Bund und EU Erleichterungen etwa beim Stromkauf im großen Stil gefordert. Mit Strom aus regenerativen Energien, etwa aus den Windparks rund um die Inseln, könne man über Sektorenkopplung Wärme erzeugen. Aber die EEG-Umlage macht das im Augenblick noch unwirtschaftlich, sprich teuer. Beim schleswig-holsteinischen Wirtschaftsstaatssekretär Thilo Rolfs rennen die Inseln damit offene Türen ein.
Wir sind als Landesregierung schon länger unterwegs, über verschiedene Kanäle, Bundesrat, Fachkonferenzen dafür zu kämpfen, dass im Bereich der Regulierung der Energiepolitik etwas passiert. Und wir sind offen für sämtliche Initiativen, die es ermöglichen, im kleinen Raum neue Lösungen auszuprobieren. Und insofern sind wir auch gerne bereit, die Insel zu unterstützen, bei ihrem Weg interessante Klimaprojekte zu realisieren.
Die umweltpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Lisa Badum, wird konkreter. Sie sagt, im Augenblick werde noch viel Öl auf die Inseln transportiert. Absurd sei, dass Energie aus Öl für die Inseln häufig noch günstiger sei als regenerative Energien.
Ich nehme mit, dass klimaschädliches Öl teurer sein muss als erneuerbarer Strom. Und da können wir ganz einfach die Abgaben anpassen. Und die Bundesregierung muss endlich eine CO2-Steuer einführen. Und das ist die Forderung der Inseln, das ist die Forderung der Umweltbewegung, Fridays for Future, Scientists for Future, Unternehmen, Bund deutscher Industrie. Und wir würden alle davon profitieren.
Die Organisatoren der Deutschen Inselkonferenz haben sich am Ende dagegen entschieden, eine gemeinsame Resolution zu veröffentlichen. Der Gastgeber, Helgolands Bürgermeister Jörg Singer, sagte, das sei angesichts der Beteiligung doch nicht angebracht gewesen.
Der wesentliche Grund ist, weil wir uns natürlich als Inseln, die jetzt hier waren, das waren 18 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, natürlich das Momentum aller Inseln wünschen würden. Und es waren von der Ostsee leider keine Vertreter da, die angemeldet waren, sind nicht gekommen. Wir wollen kein Papier machen oder keine Resolution fassen, die nicht auf einer breiten Grundlage ist. Aber nichtsdestotrotz werden jetzt Workshops planen und werden die Punkte, die in der Resolution, das sind im Wesentlichen 7 wichtige, weiter erarbeiten. Und ich denke, wenn wir uns im nächsten Jahr treffen, dann werden mehr Bürgermeisterinnen hier sein und dann werden wir die Resolution unterschreiben.
Insgesamt sei die Konferenz ein großer Erfolg gewesen, so Singer. Die 120 Teilnehmer hätten gute Impulse aus den Vorträgen mitnehmen können. Die zweite deutsche Inselkonferenz werde wohl im April 2020 stattfinden. Derzeit ist aber noch offen, auf welcher deutschen Insel.
Über die erste deutsche Inselkonferenz auf Helgoland berichtete für uns Jörn Schaar.